Der S3-Podcast.
Im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen und Gewalt, gerade von Jugendlichen auf Jugendliche, wie zum Beispiel im Fall Seebach oder im Fall Steffisburg, kommt das Thema Pornovideos immer wieder vor. Die Frage, die viele Erwachsene beschäftigt, ist es eigentlich schlimm, wenn mein Bub Sex im Netz sucht und färbt es eigentlich auf das richtige Leben ab? Input fragt, wer macht das eigentlich und warum? Im Input erzählen Jugendliche von ihren heimlichen Surftouren im Internet. Pickel im Gesicht und Pornos auf der Festplatte. Das ist eine Sendung von Michael Sali.
Was ich immer wieder höre von Jugendlichen, dass das Thema Sexualität im Gespräch für ihre Selbstverständlichen vorhanden ist.
Wenn man neugierig ist, vielleicht gibt man auch jemanden bei Google vielleicht Sex ein. Meistens ist es einfach so, um sich einfach einen abzuholen. Ja. Mal zu schauen und ich denke, unter den Jugendlichen macht das jeder.
Faktisch ist ein Jugendlicher, der im Internet ist, automatisch mit Sexualität konfrontiert und entsprechend können Eltern kaum noch darauf Einfluss nehmen. Es ist ganz eindeutig nicht so, dass da Heerscharen von Jugendlichen heranwachsen, die solche Bilder und solche Filme konsumieren und dann nichts anderes wollen, als das, was sie gesehen haben, die Realität umsetzen.
Heutzutage hat praktisch jedes Modi, jeder Gil im Alter zwischen 12 und 18 ein Handy. 3 von 5 Jugendlichen in diesem Alter haben einen eigenen Computer. Fast 40% haben einen eigenen Internetanschluss im Zimmer. Das sagen Studien. Damit ist die faktische Grundlage geschaffen für diese Sendung. SMSle, googlen, chatten, surfen, das ist der Alltag der Jugend in diesem Land. Dass die neuen Medien im Leben von Jugendlichen eine zentrale Rolle spielen, ist klar. Dass man die Technologie auch dazu nützt, etwas im Dunstkreis vom Verbotenen zu machen, liegt darum auch auf der Hand. Es geht um Sex im Netz in dieser Sendung. Um Jugendliche, die Pornos schauen, im Internet und via Handy. Das ist ein Stück jugendlicher Alltag, sagt der Sexualpädagoge Bruno Wermuth von der Stiftung Berner Gesundheit.
Wenn ich meine Alltagserfahrung anschaue, dann muss ich sagen, mindestens was männliche Jugendliche anbelangt, ist Pornografie etwas, mit dem wachsen die auf. Phänomenologisch ist das etwas, das ist eine Tatsache, das ist ein Fakt. Mit Pornografie kommt man in Kontakt. Und zwar längstens nicht nur per Zufall, sondern durchaus auch ganz bewusst.
Im Artikel 197 Absatz 3 vom Strafgesetzbuch, es geht um harte Pornografie, heisst es, dass das Zeigen von pornografischen Materialien an Personen unter 16 strafbar ist. Das Schauen allerdings ist nicht verboten, ausser man schaut Filme, wo Gewalt angewendet wird, wenn es um Kinderpornografie geht oder wenn menschliche Ausschädigungen im Spiel sind. Hand aufs Herz. Welcher Vater, welche Mutter sieht das schon gern, wenn der Junior auf die besagte Surftour im Netz geht? Wir lernen in dieser Sendung junge Gielen kennen, die über ihren Umgang mit gezeigter Sexualität erzählen. Gielen darum, weil der Sexualpädagoge, der uns in die Klasse mitnimmt, geschlechtergetrennten Unterricht macht, er also mit Buben arbeitet. Aber auch Mädchen schauen Pornos. Eine Studie von der Stiftung Berner Gesundheit, die Bruno Wermuth arbeitet, vom Juli dieses Jahr zeigt, Jungs schauen häufiger Pornos als Mädchen, im Schnitt vielleicht einmal im Monat. Fast jeder Bub, der befragt wurde, hat solches Material schon mal gesehen. Aber nur jedes dritte Mädchen. Der Unterschied Mädchen-Buben ist also markant. Die Studie zeigt auch, dass sie sehr wohl unterscheiden können zwischen Erotik, als Teil von fast jeder zweiten Sendung, die im Fernsehen kommt, Softporno, Sexfilme ohne Nachaufnahmen zu sehen in den Mitternachtsprogramm zum Beispiel vom einen oder anderen Fernsehsender auf unserem Kabelnetz und veritable Pornofilme, die meisten zu sehen im Internet, die den Geschlechtsakt detailliert zeigen und ebenso Geschlechtsteile in Nachaufnahmen. Ein Drittel der Jugendlichen weiss von Filmen, die via Handy kursieren oder hat schon so dick gesehen. Die Studie zeigt übrigens auch auf, das Schauen von diesen Filmen fördert bei den jugendlichen Konsumenten nicht selten auch eins. Lust. Über die und über die Nebenwirkungen reden wir mit Schülern von der Oberstufe über Sex im Netz in einer Zeit, wo bei ihnen die eigene Lust auf Liebe erwacht. Sex im Netz in einer Zeit, wo Sex allgegenwärtig ist, wo Sex zum Lifestyle ist worden.
Ich kann es aus der Sicht von Jugendlichen beurteilen. In meinem sexualpädagogischen Alltag, wo ich ausschließlich mit Gielen arbeite, würde ich vielleicht nicht von Lifestyle reden, aber ich würde doch sagen, dass Pornografie etwas Alltägliches ist für Gielen. Aus verschiedensten Beweggründen. Also einer, der dort sicher zu nennen ist, ist Neugier. Und ein anderer durchaus halt etwas, was eng mit Sexualität in Verbindung steht, Lust und Erregung. Also die Gielen reden sehr offen darüber, dass sie solche Bilder anschauen und die brauchen als Vorlage für Selbstbefriedigung zu machen, für lustvoll mit sich selber zu sein. So.
Sex ist omnipräsent. An der Plakatwand schon oben im Kino. Daheim, im Schlafzimmer von den Eltern natürlich, oder hoffentlich, aber auch im Kinderzimmer. Via Internet ist Sexualität in Bilderorgien en masse downloadbar. Kein Thema. Mittlerweile hat jede mittlere Schweizer Stadt ihre Sexmesse, wo das Publikum in Scharen herströmt. Kurz, man kann nicht sagen, Sex sei ein Tabu in der Gesellschaft. Ob das allerdings stimmt? Sicher ist, Sex eine private Angelegenheit zwischen zwei Menschen. Sex ist zum öffentlichen Thema geworden. Sex gehört in unseren Alltag, sagt der Berner Sexualpädagoge Bruno Bermuth, aber Medialisierung hin oder her, Sex ist eigentlich nicht akzeptierter, nicht etwas Normales, nichts Ungezwungenes als noch früher.
Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass vielleicht was der technische Teil vom Sex ist, dass das das ist, was nicht mehr wirklich ein Thema ist und gleichzeitig hat Sex etwas, was hinter der Oberfläche steht, wo vielleicht auch der Teil ist, den man nicht so domestizieren oder veröffentlichen kann, ein Geheimnis irgendwie dieser Art. Und dass der Teil von Sexualität halt immer noch stark beunruhigt. Und wenn er das sich noch verbindet mit Kind und Jugendlichen, wo man muss schützen, dass dort hinein relativ schnell so eine gewisse Stress ausbricht oder sogar eine Hysterie manchmal, wenn es um das Thema geht.
Führt das Private, das öffentlich wird oder das öffentlich gemacht wird, durch Bilder, Medien, verschiedenste Entwicklungen, führt das nicht dazu, dass die Gesellschaft so ein bisschen entstaubt wird?
Einerseits führt es dazu, dass sie entstaubt wird und ich denke, in diesem Zusammenhang kann man vielleicht auch sagen, dass das, was in den 60er Jahren passiert ist, die Liberalisierung von Sexualität, dass sich die wie in einem zweiten Schritt nochmal vollzieht und vielleicht das mal ein bisschen echter vollzieht. Oder? Und zwar darum, weil Eltern im Zusammenhang mit Sexualaufklärung bis zu dem Zeitpunkt, wo das Internet ist gekommen, eigentlich relativ grosse Kontrolle hatten darüber, was ihre Kinder oder Jugendlichen dürfen sehen oder was sie nicht dürfen sehen. Und seit dem Internet ist die Kontrolle so nicht möglich. Oder? Also faktisch ist ein Jugendlicher, der im Internet ist, automatisch mit Sexualität konfrontiert und entsprechend können Eltern kaum noch darauf Einfluss nehmen. Und die Entstaubung ist wirklich ein Prozess, der Sexualität nochmal oder wieder zum Thema macht in unserer Gesellschaft und der uns natürlich auch als Erwachsene grosse Fragen stellt. Wie wollen wir mit dem umgehen? Oder wie wollen wir damit umgehen, dass wir Jugendliche nicht mehr schützen können vor gezeigter Sexualität? Führt das dazu, dass wir offensiver mit dem Thema umgehen? Führt das dazu, dass wir anfangen, Bilder oder Filme anbieten für Jugendliche, die Sexualität so zeigen, wie wir Erwachsene das würden gut finden und eben nicht einfach so, wie es das Internet halt aus eher ökonomischen Überlegungen aus anbietet.
Aber führt der Sexboom eigentlich, also die Tabus, wo so ein bisschen fallen, eben wie wir es jetzt schon ein bisschen angesprochen haben, dazu, dass sich etwas zum Guten entwickelt?
Ich glaube, zum Guten entwickelt sich, dass das Thema Sexualität wieder ein Thema ist und nicht so selbstverständlich zwar überall vorkommt, aber eigentlich mit ziemlich vielen gleich eben Tabus noch behaftet ist. Also wir kommen nicht drum herum, wie gut dass das letztlich wird sein, im Sinne von tatsächlich Veränderungen zu einem freieren Umgang mit Sexualität, das glaube ich, das kann man im Moment so noch nicht abschätzen. Also gerade auch die Frage, wie werden sich Jugendliche, wenn sie 20 Jahre selber älter sind, diesbezüglich verhalten, werden sie einen freieren Umgang haben mit Sexualität, können sie offener mit Sexualität reden, das wird sich alles noch müssen zeigen.
Mhm. Was stecken wir denn jetzt?
Im Moment, denke ich, stecken wir so ein bisschen in einer Kluft. Ich würde dem vielleicht sogar eine Übergangszeit sagen. Und zwar primär mal aus dem Grund, dass wir mit Jugendlichen zu tun haben, die in dem Internet oder mit dem Internet gross geworden sind, die hohe Kompetenzen haben, auch technische Kompetenzen, für dem Internet gerecht zu werden. Und gleichzeitig die Eltern, die gerade noch so knapp nicht oder erst mit 20 oder Anfangs 30er Jahre sogar mit dem Internet in Kontakt gekommen, dass die Kompetenzen nicht haben, der Umgang mit dem Medium so nicht haben und dass dort wie Generationen fast ein bisschen auseinanderdriften. Und zum Teil mache ich Beobachtung oder habe ich auch Vermutung, dass Jugendliche oder Kinder, gerade wenn wir Sexualität als Thema nehmen, mehr wissen manchmal wahrscheinlich durch das, dass sie das im Internet alles holen können und ihre Eltern so ein bisschen hinten anstehen.
Irgendwie begreift man es ja schon nicht ganz. Die Welt ist voll von Sex und Pornografie, aber doch haben so der Bruno Wermuth in einer repräsentativen Studie in Deutschland Eltern gesagt, dass das, was sie nicht so recht am Stubentisch, am Küchentisch darüber reden wollen, Themen wie Sex und Selbstbefriedigung sind. Jugendliche wollen wissen, wie Sex geht, nebst dem, dass sie wissen, wie es zu Sex kommt, was zu Sex führt, wie reift der Jugendliche die Jugendliche zum Mann, zur Frau. Also, wie geht Sex ganz konkret? Das ist die Frage, die der Jugendliche heutzutage eigentlich immer noch niemand so richtig deutsch und deutlich erklären kann. Was Jugendliche über Sex wissen, erfahren wir in den nächsten Minuten. Vor allem erfahren wir, wie Jugendliche mit ihrer hohen Kompetenz mit neuen Medien sich durchsurfen durch die grosse, weite Pornowelt. Was sie dabei erleben, wir fragen sie in ein paar Minuten. Nach einem musikalischen Liebesschwur aus längst vergangenen Zeiten, The Young Boy Blues von Ben E. King. Every time I kiss somebody new, I'll Sie hören Input. Die Jugendlichen haben den Umgang mit den neuen Medien fest im Griff. Und das Internet hat wiederum sie im Griff, wenn es um Lust und Leidenschaft, um Tipps und Tricks in Sachen Sex geht. Jugendliche, Buben vor allem, surfen in der virtuellen Pornowelt, so wie junge Gielen früher in den Sexheftchen geblättert haben. Aber das Internet ist ein Fass ohne Boden. Und die Jugendlichen sind einer Flut von Sexbildern und Filmen ausgeliefert. Und immer wieder werden gewalttätige Übergriffe unter Jugendlichen im Zusammenhang mit Sexualität, auch mit dem zunehmenden Konsum von Pornografie, im Internet und auf dem Handy in Verbindung gebracht. Input hat darum junge Gielen getroffen, die von ihnen wissen wollen, wie sie aufwachsen im Sandwich zwischen Pickel und Pornos. Eine Gruppe Oberstufenschüler aus Bern, um die 15 sind sie etwa, zusammen mit dem Sexualpädagog Bruno Wermuth haben wir mit ihnen geredet über Sex im Netz. So wie das die Sexualpädagogen von der Stiftung Berner Gesundheit immer machen. Mit Hunderten von Schülern jedes Jahr und ohne ihre Lehrer. Die Stiftung Berner Gesundheit wird übrigens vom Kanton finanziert und engagiert sich für Gesundheitsförderung in den Bereichen Sucht, Ernährung, Konflikte und vor allem im Bereich Sexualität. Steigen wir ein. Der direkteste Weg, denkt man, ist über das Modem, rein in die virtuelle Welt. Aber Sex gibt es zuerst mal auch anderswo.
Aber man kann so im Fernsehen, das gibt es ja auch so, in die 23:30 oder 24 Nacht, da kann man auch so zu Filmen und so kommen. Und so.
Aber ich denke, im Fernsehen ist so mehr geschützt. Weil dann ist so eine bestimmte Zeit so in der Nacht und im Internet kannst du jederzeit und da sieht es nicht mehr und weiss nicht mehr, wie alt du bist. Und
genau.
Sehr, also, unübersichtlich.
Und das Internet ist schon gratis und von dem her denke ich, komme so auch am leichtesten dazu.
Haben Sie das Heftchen, sind kein Thema mehr für euch? Sechs Heftchen?
Wenn es im Internet gratis ist, dann denke ich nicht, dass einer an den Kiosk geht, kaufen und vielleicht, was noch jemand anderes in seinem Zimmer findet, dann, wenn man das will, machen, dass die anderen nicht sehen.
Von dem her, weil es ist auch ein Thema, das man nicht unbedingt so dazu stehen soll. Also, vor allem nicht vor den Eltern oder so. Das ist das Internet am gäbigsten.
Und ich denke, viele Jugendliche machen das auch aus Neugier und dann machen sie es, weil sie sich sicher fühlen, weil es so anonym ist und dann gehen sie auf dem Internet. Weil dort sieht dann niemand das, man Pornos gesehen hat, wo dort kann man den Verlauf löschen.
Ein Suchbegriff eingeben und schon ein paar Sekunden später haben wir das Resultat auf dem Schirm. Das macht eine Entdeckungsreise vom jungen Mann zum Kinderspiel. Sogar auch dann, wenn man es gar nicht auf Pornos abgesehen hat.
Wie zum Beispiel Po-Ebene, wenn man das eingibt oder so. Dann erscheint vielleicht das Bild von einer Frau, von einer nackten Frau oder so. Ungewollt, oder? Und manchmal macht es halt vielleicht auch im Internet so Pop-Up-Fensters auf und dann kommen so Erotik-Seiten auch so, wo du gar nicht willst, gar nicht gewollt ist. So.
Ja, und ich denke auch, dass, wenn man neugierig ist, vielleicht dann gibt man auch jemanden bei Google vielleicht Sex ein, dann kommt dort an. Kommen dort auch Bilder. Und ich denke, da kann man schon als sehr jung ist man schon neugierig und gibt so Sachen mal einfach zum Schauen.
Du sprichst die Neugier an. Wann ist das bei euch so losgegangen? In welchem Alter ist es um Sex gegangen, Bildchen?
Also bei mir war es so irgendwie mit 10 Jahren, als ich das erste Mal irgendwie so Sex irgendwie bei Google eingegeben habe, um mal zu schauen. Und dann ist irgendwie bei Wikipedia so Sachen, aber ja, irgendwie erst so mit 12, 13 mein erst richtig Porno gesehen.
Aber so gewollt habe ich erst etwa mit 13, vielleicht haben wir das mal eingegeben. Dann ist es gekommen. Und dann habe ich es vielleicht noch von Kollegen oder so, vielleicht mal bei jemandem auf dem Handy oder so gesehen, aber natürlich nicht so extremes Zeug. Und dann schaut man so, oder? Und dann denke ich, oh, das möchte ich noch einmal sehen, oder? Gib mir es im Internet ein. Dann ist man noch klein, oder? Und naiv. Nee, aber ja, und dann gibt man so etwas ein, sucht es und kommt dann immer so auf so Filme oder Bilder. Und ja, so ja, steigert sich immer ein bisschen, oder? Zuerst war es echt so, ja, als ich so 13 war oder so, war es immer so, dass so im Fernsehen, wenn ich so mit einem Kollegen penne, dann um 11:30, 12 oder so, kommt so ein Film, dann haben wir den geschaut einfach und so. Ich glaube, so hat es ein bisschen angefangen, ehrlich. Ja. So ist man neugierig geworden, oder? Und im Fernsehen sieht man halt nicht so viel, oder? Dann wird man neugierig, ja, wie es denn wirklich aussieht, wie man noch mehr kann sehen und so. Dadurch geht man dann das suchen und wird neugierig.
Neugierde, die Hauptantriebskraft vom jugendlichen Energiebündel. Schülerinnen und Schüler, Jugendliche, sie sind im Bild, im wahrsten Sinne des Wortes. Sei es Erotikfilme, sei es Pornografie, man kann ihnen heute nichts vormachen.
Oh. Ja. Also. Da siehst du alles. Du kannst von Selbstbefriedigung bis eben zu Geschlechtsverkehr oder jede Stellung, alles siehst du.
Erzähl doch mal ein bisschen, dass man sich vorstellen kann, was ist alles?
Angefangen mit Erotik, also so, dass Frauen sich aufreizend darstellen in Fotos oder auf Filmen. Und dann so Selbstbefriedigung, wo man Geschlechtsteile sieht oder Geschlechtsverkehr. Und dann gibt es auch noch so harte Pornos, so Sex mit dir oder ja, solche Sachen.
Es gibt auch schöne Erotik, oder wie es im Playboy oder so, dargestellt wird. Und es gibt sehr billiges Zeug, oder? Und da sehen wir es wirklich alles. Bei Pornografie denkt es mir, ist es eher, dass man versucht, möglichst Geschlechtsorgane zu zeigen, oder wie zwei Sex haben. Bei Erotik will man das einfach schön darstellen.
Bei Erotik ist es eher so, dass zum Beispiel eine Frau strippt und sich entkleidet und ja, vielleicht im Kerzenlicht und schön, nicht wie in einem Porno, vielleicht unter Neonröhren einfach ficken.
Das Internet, die Hauptbezugsquelle von Fotos und Filmen. Das Handy sei da weniger gut geeignet, sagen die Oberstufenschüler aus der Stadt. Kleine Bildschirm, höchstens in der Ferien mal. Aber so locker, wie das jetzt getönt hat, ist es für die Gielen dann trotzdem nicht. Das Entdecken von der eigenen Sexualität ist Privatsache. Auch in einer Zeit, wo Pornos den Sex öffentlich gemacht haben.
In der 8. Klasse oder 7. Klasse, dann, wo es so neu war für mich, da habe ich viel mehr mit Kollegen darüber geredet und habe so gefragt, ja, hast du auch schon Porno gesehen oder so? Ist das mit Pornos? Oder dann so, ja, so etwas in einem Porno gesehen. Und dann haben wir so darüber diskutiert und jetzt so in der 9. Klasse, jetzt immer wie mehr, wird es einfach so eine Privatsache. Weil jetzt wird man ja langsam erwachsen und dann ist, so, kommt das auch wieder so mit dem Vertuschen. Und dann ist es nicht mehr Neugier, sondern Verdreckung. Meistens ist es einfach so, um sich einfach einen abzuholen. Ja. Mal zu schauen und ich denke, unter den Jugendlichen macht das jeder.
Trotz dem ungezwungenen Umgang mit den Begriffen rund um Sex schätzen es die Jugendlichen, ein Geheimnis zu haben. Sexerfahrungen, gerade wenn junge Gielen oder Mädchen Selbstbefriedigung machen, sind diffizile Geschichten, die keine Zuschauer können brauchen können.
Das mache ich, wenn meine Mutter außer Haus ist. Ja. Einfach wenn meine Mutter aus dem Haus ist oder nicht gerade unterwegs ist.
Und ich denke, wenn sie es würde sehen, wäre es für sie und für mich unangenehm. Das versucht man natürlich
zu umgehen,
genau.
Also es hat schon stressige Situationen gegeben, dass meine Mutter heimgekommen ist. Dann musste ich gerade alle Fenster zutun. So.
Die Fenster von den Seiten im Internet sind da natürlich gemeint, nicht die vor der Wohnung. Die Pubertät weckt den Sexualtrieb, meistens die Lust am anderen Geschlecht. Die Lust gewinnt man beim Schauen von Bildern, ganz klar. Aber was sind denn noch Gründe, warum dass man sich an der Bilderorgie im Netz hergibt?
Also vielleicht bei Pornos mal zu schauen, wie sich ein Mann verhält beim Sex. Für das vielleicht dann mit der Freundin oder einfach für unseren eigenen Sex einzubauen.
So verschafft man sich vielleicht Druck und will es dann auch perfekt machen und so. Und ist man dann enttäuscht, falls es nicht so rauskommt. Für mich persönlich ist es dann so kein Gewinn.
Aber bei solchen Sachen würde ich eher so auf Erotik so zugreifen und nicht so auf so harte Pornografie oder einfach so gerade dort, wo man sieht, das ist niemals real. So einfach das zweite Zimmer gehen und dann gerade mit Analsex anfangen und dann einfach schnell ficken und dann wieder aus dem Zimmer gehen und dann sich nie mehr wieder sehen. Also da würde ich für mich jetzt inspirieren, würde ich viel mehr auf Erotik zugreifen. Weil das ist schon viel schöner und ja. Also ich denke einfach so, dass das auch so an einer jugendlichen Sexualität so, dass er Druck hat, dass er, weil das die Pornos ist, muss er irgendwie seine Freundin ins Arsch ficken und hat gar keine richtige Einstellung mehr. Zum Sex ist gar nicht mehr schön. So, weil er meint, dass Porno nur mal schnell miteinander ins Bett gehen, schnell ficken und mehr.
Ja, aber grundsätzlich hat ja Pornografie hat ja Sex etwas mit Liebe zu tun zueinander. Und das hat Pornografie dort hat eigentlich nicht mehr mit Liebe zu tun. Oder? Es ist ja eigentlich gar nicht mehr der Sinn. Es ist ja echt der Sinn, es ist schön zusammen zu haben, einander zu lieben und so.
Eine durchaus differenzierte Haltung, die da zum Vorschein kommt. Ob diese Buben allerdings selber schon Sex haben mit einer Freundin, ist in diesem Gespräch, in dieser Begegnung Privatsache geblieben. Pornos schauen ist das eine, darüber reden ist das andere. Unter Kollegen reisst man vielleicht schon mal ein Witzchen, man blufft mit einem Link oder man tauscht die besten Seiten im Internet aus. Bis zu den Eltern allerdings gelangen die Informationen bei unseren Jugendlichen auf jeden Fall nicht.
Also ich habe noch nie mit meinen Eltern geredet oder so. Ob ich Filme auf dem Nattel habe, so Pornofilme oder so.
Ja, ich glaube, entweder weiss ich es gar nicht wissen, weil, ja, sie weiss echt gar nicht wissen, oder mir denkt, es ist noch recht schwierig, dass man das nicht merkt. Also, natürlich merkt man es nicht, weil es keine Indizien gibt, sozusagen, aber irgendwie in der heutigen Welt, also, ist es eigentlich normal, denke ich mir. Ja, es ist schon nicht das Thema, wo ich jetzt mit meinen Eltern darüber reden möchte. Ich weiß auch nicht, aber ich habe kein Interesse, mit meinen Eltern über das zu reden. Ja.
Die Jugendlichen sind sich also sehr wohl bewusst, dass das Porno-Angebot in der Erwachsenenwelt gehört. Sie vermuten sogar, dass die Eltern unter Umständen gar nicht wissen, wie sicher sich ihre Schützlinge durch die virtuelle Sexbilderwelt bewegen.
Sie denken, wir haben irgendwie viel weniger Ahnung als sie oder so. Und dadurch möchten sie uns auch schützen, damit wir gar nicht mehr Ahnung bekommen. Und damit wir gar nicht mit dem konfrontiert werden. Aber irgendwie, ja, es ist so, die Eltern, kann man ehrlich sein, sprechen das nicht an.
Also, ich denke irgendwie, dass die Eltern nie über das, also wenig über das Thema reden. Und irgendwie, vielleicht sogar auf dem Computer so Seiten sperren, dass man gar nicht herkommt. Oder vielleicht, so wie die Lehrer einen gar nicht richtig über das Thema recherchieren im Internet.
Ich glaube, verbieten, ich denke, es ist so, dass es eigentlich praktisch überall erhältlich ist und dass es überall kannst konsumieren kannst. Durch das, ich weiß nicht, also ich kenne jetzt nicht, was die Eltern sagen, ich verbiete dir, Porno zu schauen. Vielleicht sagt es jemand, aber grundsätzlich kannst du es dann ja so oder so machen, dass sie es nicht erfahren.
Was Teenies im Internet erleben, ist für viele Eltern eine Blackbox. Wenn Eltern hören würden, was auf dem Pausenplatz geredet und in den Kinderzimmer geschaut wird, dann würde sie am Ende einen Schreck bekommen. Aber Sorgen machen, dass sie sich die Jugendlichen einig, sollten sich ihre Eltern der Wegen dann doch nicht zu fest.
Ja, das ist natürlich so. Also, das macht man einfach so in unserem Alter und so. Und ich glaube, das hat das Verstehen irgendwie, weil vielleicht hat er es auch gemacht. Früher so Heftchen und so, hat es sicher auch schon gegeben. Oder man muss so ansatzweise oder so. Und ich denke, ja, das ist ja auch so ein bisschen, das hilft ein bisschen zur Aufklärung und so. Und das ist gut. Also er soll sich keine Sorgen machen.
Mein Vater hat mir auch erzählt, früher sind sie immer ihr Altpapier so Heftchen sammeln. Und dann, jetzt gibt es das Internet und jetzt tun wir über das Internet halt so die Bilder anschauen, nicht mehr halt in diesen Heftchen.
Der Sexualpädagoge von der Stiftung Berner Gesundheit, der Bruno Wermuth, fragt nachher.
Wisst ihr als Jugendliche heute mehr als eure Eltern heute wissen über Sexualität? Weil ihr seid im Internet, ihr habt Zugang zu diesem Medium, ganz viele Erwachsene haben nicht so viel Kompetenzen, dass sie das Internet so brauchen wie ihr. Wisst ihr mehr über Sex als Erwachsene?
Ich denke, früher hat man noch nicht so in den Heftchen hat es jetzt das waren mehr Erotik-Heftchen und nicht so richtig Porno-Heftchen.
Was meinst du mit
Erotik? Und so Playboy und so. Und da hat es auch nicht so Sex mit Tieren oder Pädophilie oder alles Mögliche gezeigt. Und da wissen wir auch heute vielleicht mehr, oder haben wir schon mehr gesehen, wegen dem Internet, als sie dann oder vielleicht noch heute. Aber irgendwie finde ich das noch gut, dass so vielleicht Eltern nicht wissen, was für Zeug wir da so sehen. Sie denken, nein, sie müssen uns unbedingt vor dem schützen, weil das ist, es geht nicht, so etwas Zeug zu sehen. Und sie wissen gar nicht, welche Einstellung wir zu dem haben. Und dass das für uns wie normal ist. So normal.
Es gibt die virtuelle und die reale Realität. Es gibt Sexvideos im Internet und es gibt die eigene Sexualität, die in den Jahren zwischen 13 und 16 bei den Gielo-Mädchen aufkommt. Jugendliche schauen Pornos zwar an, aber sie haben schnell einmal auch genug davon, sagen Fachleute. Sex ist aber definitiv ein Thema unter den Jugendlichen. Ganz konkret, alles dreht sich um Sex, erzählen Jugendliche unter Kollegen im Verein oder mit Tagen, wenn man schon eine Freundin hat oder was man zusammen machen. Vom Schmusen bis zusammen schlafen, sind gerade Tagesordnung. Blöffen übrigens auch. Aber bis jeder und jede so weit ist, müssen die Jugendlichen zuerst einmal Brücken schlagen aus der virtuellen Welt raus in die Realität. Wenn sie ein Mädchen kennenlernen, zum Beispiel. Solche Brücken sind zum Beispiel SMS am Handy, klar aber auch das Chatsystem MSN, eine Software, die man sich auf den Computer herunterladen kann, und dann installiert sich ein Chatraum, wo man Kolleginnen und Kollegen trifft. Flirthilfen sozusagen.
Ist MSN und SMS, ist das ein Ort, wo man über Sex redet oder Sex hat? Du bist mit einem Mädchen, das dich interessiert, am Chatten über MSN, redet man da unter Jugendlichen auch über Sex? Macht man sich dort an, gegenseitig?
Also ich denke so, ja. Das ist viel mehr der Fall als im persönlichen Gespräch. Weil da tut man viel mehr so Sachen ausdrücken, weil da hast du keinen Augenkontakt. Und da siehst du nicht, wenn der andere dich anlächelt und so. Da tust du viel mehr so die Wörter anmachen. Und das ist viel, wie schon gesagt, unpersönlicher.
Aber es ist unpersönlicher. Das ist dann auch einfacher, oder? Ich meine, es ist einfacher, aber mit per SMS oder per MSN jemanden anzumachen oder so, mit dem über Sex zu reden, als persönlich. Weil persönlich haben wir dann, auf Bernisch gesagt, dann keine Eier, oder? Über das reden. Das ist echt nur eine Art von einem Vorspiel, von einem sich kennenlernen oder so.
Die Medienkompetenz macht aus dem Nachwuchs selbstbewusste Kenner. Die Jugendlichen wirken wie abgebrühte Experten. Sie lassen sich in Sachen Liebe und Sex scheinbar nicht beeindrucken. Der Wissensvorsprung durch die Technik, das Internet zum Beispiel, vermittelt eine Art des Geheimnis, was sie vor den Erwachsenen will schützen. Wie gilt es, die Entwicklung einzuschätzen? Was ist der Einfluss von Pornokonsum auf das Leben von Jugendlichen? Inwiefern beeinflusst die Fiktion die Realität? Das Wort kommt im letzten Teil von dieser Sendung nochmal der Sexualpädagoge Bruno Wermuth. Er kennt die Jugendlichen und ihre Welt aus dem FF. In ein paar Minuten. Nach einem musikalischen Hauch von Liebe aus alten Zeiten aus dem Jahr 1958, Teenager in Love. Why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager? Ihr hört Input. Auf der Zeitreise kommen wir jetzt wieder an im Hier und Jetzt. Auf dem harten Boden von der Realität, in der Zeit, wo man hitzig darüber diskutieren kann, ob verliebte junge Mädchen und Buben zu süssen Melodien Händchen haben oder ob sie ihre Unschuld schon vor dem ersten Mal im Internet verloren haben. Schüler haben eine Ahnung über das, was auf dem Netz auf sie zukommt, und sie haben eine differenzierte Haltung zu Sex, Pornografie, Lust und Liebe. Das ist eine Erkenntnis aus den Sequenzen Sexualgespräche, die Bruno Wermuth, Sexualpädagoge aus Bern, mit Schülern geführt hat. Zusammen mit dem Bruno Wermuth von der Stiftung Berner Gesundheit, die im Kanton Bern Gesundheitsförderung betreibt, versuchen wir zum Schluss zu verstehen, einzuordnen, was wir vorhin gehört haben. Die Frage ist, wie beeinflusst die Fiktion, also in dem Fall, wo wir jetzt darüber reden, Sexvideos, Pornobilder, vor allem aus dem Internet, wie beeinflusst die Fiktion den Alltag zu Aufwachsen von Jugendlichen? Neuropsychologen sagen, dass die emotionale Intelligenz und die Fähigkeit, Gefühle zu entwickeln, bei Jugendlichen am Sinken begriffen sind. Eine Reaktion gegen die Flut von Gewalt im Alltag sei das, im fiktiven Alltag. Die Frage, ob das mit dem Freizeitverhalten der Jugendlichen zu tun hat, die ist offen. Denken wir an Pornovideos, an Games. Es gibt in diesem Zusammenhang ein paar beunruhigende Vorfälle. In den Gemeinden Steffisburg und Zürich sollen vor mehr als einem Jahr eine Gruppe Gielen Mädchen vergewaltigt haben. Diese Fälle, besonders der von Seebach, hat hohe Wellen geworfen. Aber rausgekommen ist dabei bis jetzt noch nicht viel. Möglich, dass es nur in Einzelfällen zu Anklagen kommt. Es gibt noch viele andere Geschichten von sexuellen Übergriffen, wo, wenn man es hört, einem die Harzberg würde lassen. Abläufe und Verhalten, wie sie einem in Pornofilmsequenzen vorgespielt werden. Zustände von sexueller Verwahrlosung, können wir da sagen. Ein Alarmzeichen, habe ich Bruno Wermuth im Gespräch zuerst gefragt.
Wenn das in Medien so dargestellt wird, ist ja das noch lange nicht die Realität oder immer noch nicht die Realität. Und in dem Sinn, wenn ich im Gespräch mit Jugendlichen zu diesen Themen oder auch genau zu dieser Frage, wie erleben sie das, wie erlebt ihr das, reden, dann kommt eigentlich für mich ganz klar raus, die haben einen sehr differenzierten Umgang mit Realität und Fiktion. Also, es ist nicht so, ganz eindeutig nicht so, dass da Heerscharen von Jugendlichen heranwachsen, die solche Bilder und solche Filme konsumieren und dann nichts anderes wollen, als das, was sie gesehen haben, die Realität umsetzen.
Kleine Klammer, aber jeder schaut es. Hat man den Eindruck, wenn man mit Jugendlichen ganz normalen Kielen redet? Oder?
Also das,
aber
das
sie wachsen so, nicht heran, schauen klar. Und kopieren. Genau.
Also die sind so medienkompetent halt eben auch. Ich meine, die werden derart mit, sag jetzt mal, anderen im weitesten Sinn Werbeangebote auch bombardiert, dass die sehr wohl die Unterscheidungsfähigkeit haben. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, oder wenn wir erwähnen müssen, sind die, wo die Kompetenz nicht so einfach haben. Also die Frage, die wir uns müssen stellen, ist, auch wenn ein grosser Teil der Jugendlichen kann unterscheiden, gibt es immer einen Rest, der das nicht kann, der nicht so eindeutig kann Fiktion von Realität unterscheiden und wo wir dürfen davon ausgehen, die haben eine Tendenz, Grenzüberschreitungen zu machen, die haben eine Tendenz, solche Sachen, die sie gesehen haben, zu übertragen in die Wirklichkeit und in der Wirklichkeit sich zu holen, was sie glauben, was ihnen gehört.
Es sind ja im Arbeitsalltag Situationen, wo ihr sagt, dort wird jetzt Realität mit Fiktion vermischt?
Spannende Sequenz in meinem Unterricht ist jeweils, wenn es so darum geht, herauszufinden, die sexuellen Praktiken oder die Stellungen, die in Pornos so dargestellt werden, wie weit sind die repräsentativ für einen sexuellen Alltag in der Schweiz, sagen wir dem halben. Und da ist zum Beispiel eine Fragestellung, ja, was würdet ihr sagen, Analsex, also sexuelle Praxis, ist das etwas Übliches? Oder eine andere verbreitete Darstellung in Pornofilmen ist zum Beispiel das Abspritzen ins Gesicht oder auf den Körper von einer Frau. Und dort merken wir dann schon, da kommt so eine Unsicherheit rein, halt eben auch wieder, weil der Erfahrungshintergrund fehlt und zum Teil auch Fehleinschätzungen. Also, dass man eine Gruppe von Gielen schnell mal in einer Mehrzahl den Eindruck hat, Analsex ist eine Form von Sexualität, die aber gleich häufig praktiziert wird wie vaginaler Sex als Beispiel.
Und welche Gruppe von Leuten tut ihr die zuordnen am ehesten?
Das ist noch schwierig zu sagen, weil ich glaube, ich kann das nicht so eindeutig einer Gruppe zuordnen. Was mir auffällt, ist, und das ist auch wieder eine Erkenntnis aus Studien, die man gemacht hat, Jugendliche, die bevorzugt über diese Themen miteinander reden. Also das führt aber auch dazu, dass Halbwissen oder Fehlinformationen sich halt in der Gruppe auch immer reproduzieren. Und so gesehen würde ich eher meine Beobachtung ist, dass dass es einfach Gruppen gibt, die nachher dem Irrtum unterliegen, egal ob jetzt das Realschüler sind oder Sekschüler, also es hat viel mehr damit zu tun, in welchem Kontext oder wie werden die Informationen peer-to-peer quasi verifiziert. Ja.
Es gibt Leute, die sagen, Teenies haben wie selbstverständlicher Sex miteinander, seit sie auch sehen, wie das läuft und relativ unmissverständlich zur Sache gegangen wird. Seht ihr das so?
Wenn man die Zahlen anschaut, wenn das Jugendliche ihr das erste Mal haben, dann kann man sagen, die bleiben relativ konstant, immer so um die Altersbegrenzung 15, 16 herum. Also da ändert sich nichts gross etwas. Was ich immer wieder höre von Jugendlichen, und das kann man auch beobachten, wenn man in Chats zum Beispiel geht, auch mal reinschauen, dass der Umgang mit Sexualität oder das Thema Sexualität im Gespräch viel selbstverständlicher vorhanden ist. Dass man viel eindeutiger über das redet, vielleicht auch zur Sache kommt oder anspricht. Wäre das ein Thema zwischen uns, Sex und auch nicht nur im Internet, also über SMS zum Beispiel. Also es ist über die Medien eine gewisse Anonymisierung im persönlichen Kontakt vorhanden und in der Anonymität ist man schneller beim Thema.
Wenn wir zurückkommen auf die Fälle von sexuellen Übergriffen unter Jugendlichen, ist die Frage, was ist da dran? Wo muss man den Finger drauf haben? Was ist interessant für unsere Gesellschaft rauszulesen aus dem? Was würdet ihr als Kern da rausziehen?
Interessant oder auffallend ist für mich die Fragestellung nach dem Umgang mit Nähe und Distanz oder nach dem Umgang mit Grenzen. Also, Jugendliche sind in der Pubertät aufgefordert, erwachsen zu werden. Sie sollen sich entscheiden, sie sollen Entscheidungen fällen. Sie sollen eine Identität finden und eine sexuelle Identität. Und gleichzeitig kommt dort ganz viel Scham und ganz viel Unsicherheit dazu. Und in dieser Spannung zwischen Aufgabe und Beschämung suchen sich die ihren Weg und suchen ihren Weg manchmal halt da so ein bisschen plump oder tapsig. Und das Thema Grenzüberschreitung ist ein Thema, wo Jugendliche fast nicht drum herum kommen. Also wenn es um Sexualität geht und darum geht, wie nähere ich mich an einer Partnerin, an einem Partner an, dann ist das automatisch verbunden damit, dass man auch zu weit gehen kann, oder dass man sich ein bisschen blöd anstellt, oder dass man beobachtet wird dabei und plötzlich muss so tun, als wäre es gar nicht gewesen. Und in diesem Zusammenhang, meinte ich, müssen wir unseren Jugendlichen auch erlauben, zu lernen, wie man mit Grenzen umgeht, zu lernen, wie man mit Nähe und Distanz umgeht. Und in diesem Zusammenhang, denke ich, ist es auch wichtig, dass wir Erwachsenen heranschauen, was geben wir ihnen dort hier für Vorbilder ab? Wie gehen wir mit Nähe und Distanz und mit Grenzen um?
Offenbar hat ja die Justiz jetzt im Nachgang von diesen Fällen, reden wir von Steffisburg, reden wir von Seebach, gibt auch noch andere Fälle wahrscheinlich, ja nicht genau können orten, wo ist Täterschaft und wo ist Opfer.
Genau.
Was sind die Rollen, die da sie verteilt waren? Wo liegt da die Problematik, dass man das nicht eindeutig zuordnen kann?
Ich denke, es hat genau mit dem etwas zu tun, was ich jetzt gesagt habe, nämlich damit, dass es ein aggressives Verhalten ist, wenn wir mal nicht primär von Gewalt reden, also eine Art und Weise, wie sich Jugendliche aneinander annähern, durchaus mit einem Ziel, wo aber nicht so genau klar ist, wo führt es denn her, auch nicht mit der Idee, irgendjemand oder irgendetwas zu zerstören und gleich finden Grenzüberschreitungen statt. Oder? Und es ist ja nicht so, dass Buben die sind, die etwas wollen und Mädchen sind die, die nichts wollen, sondern das ist ja immer so ein gegenseitiges Geben und Nehmen und ein gegenseitiges Zulassen und sich wieder abgrenzen. Und die Sprache und die Verhaltensweisen sind nicht sehr eindeutig. Und aus dem heraus ist genau das, entsteht, glaube ich, genau das Phänomen. Wer ist jetzt Täter, wer ist jetzt Opfer? Und wenn es aber nachher juristisch wird, also wenn das Strafgesetzbuch ins Spiel kommt, wenn eine Anzeige gemacht wird, dann geht es nur noch darum, wer ist der Täter und wer ist das Opfer? Ist ein Straftatbestand vorliegend? Muss man irgendjemanden verurteilen. Und ich glaube, das ist manchmal, ich will da nicht kleinreden, und wo Gewalt vorhanden ist, muss man auch mit entsprechenden Mitteln dem entgegentreten. Aber manchmal ist es ein bisschen das Kind mit dem Bad ausgeschüttet.
Also der Pornokonsum, der eigentlich eindeutig zeigt, wie man es miteinander macht und da nicht wirklich die Frage stellt, will jetzt der eine Partner oder will er jetzt nicht, ist das eine.
Das andere ist, dass Jugendliche auf der Suche sind nach Beziehungen, durchaus auf der Suche sind nach Sexualpartnern und aber gleichzeitig nicht so recht wissen, wie komme ich zu einer Beziehungspartnerin oder zu einem Beziehungspartner, wie komme ich zu einem Sexualpartner, zu einer Sexualpartnerin, wie macht man das eigentlich? Und das sind ja durchaus, würde ich meinen, auch Themen, und das sind eben Themen, die Pornos genau nicht zeigen, nämlich die setzen immer dort ein, wenn es um Sex geht, oder die setzen eigentlich beim Sex ein, aber wie spricht man eine Frau an, wie spricht man einen Mann an, wenn es einem peinlich ist, wenn man verliebt ist, wie sagt man jemandem, dass man verliebt ist, wie sagt man auch jemandem, dass man gerne Sex haben mit dem, oder wenn man ihm es nicht sagt, wie zeigt man ihm es denn? Was ist eine angemessene Form? Das ist genau das, was sie müssten auch können lernen, oder, in diesem Alter.
Sollte man der Pornoindustrie nicht probieren, eine Regel zu schieben, um das zu schauen, dass die Kluft nicht zu fest auseinandergeht zwischen virtueller und realer Realität?
Ich weiß nicht, ob sich die Pornoindustrie dort eine Regel schieben. Grundsätzlich ist das Business ein Business, das von Erwachsenen für Erwachsene gemacht wird. Oder? Genau die Fantasiewelt oder genau die Fiktion ist ja das, was gesucht wird in diesen Darstellungen. Für mich wäre mehr die Frage, kann man die Pornoindustrie bis zu einem gewissen Grad vielleicht sogar mit ins Boot bringen, dass dort Prävention betrieben wird, oder ist es gibt es eine Möglichkeit, fast ein bisschen ähnlich wie bei der Rauchwarenindustrie, sind die nicht bis zu einem gewissen Grad verpflichtet, als Pornoproduzenten Jugendschutzbemühungen zu unterstützen, auch finanziell. Geld hätten sie ja genug. Dass man zum Beispiel Pornoindustrie als Sponsorpartner könnte brauchen für Lehrmittel zu machen, vielleicht sogar für einen Sexfilm für Jugendliche, wo eben nicht so schräge oder krasse Rollenbilder gezeigt werden oder Umgangsformen, sondern Bilder oder Darstellungen gezeigt werden, die näher an einer jugendlichen Lebenswelt, an einer Lebensrealität von Jugendlichen sind.
Also, dass man normale Leute casten statt riesenbusige Frauen und Männer mit ganz langen Schwänzen.
Das war sicher mal ein Zugang. Also was haben die für einen Körper, oder? Und ich denke, das ist, gerade wenn ich zurückdenke an meine Tätigkeit in der Internetberatung, das ist eine Irritation, die viele Jugendliche haben. Brustgrösse, Penislänge, die perfekt gestylten Menschen, die da miteinander Sex haben. Ein anderer Aspekt wäre zum Beispiel, dass man eben die Filme würde über den sexuellen Akt herausbauen. Also, dass es auch könnte darum gehen, wie begegnen sich zwei Jugendliche? Wo begegnen sich die? Wie verunsichernd kann das sein? Was gibt es da für Klippen zum Schiffen? Dass so gezeigt wird, dass das nicht so eindeutig immer von allen gewünscht ist, das erste Mal, dass das nicht Konsens ist, dass das oftmals mehr als ein Mal dauert, bis man dann wirklich zusammenschläft. Dass es da zu Pannen und Pleiten kann kommen, die Normalität sind im sexuellen Alltag von Jugendlichen.
DRS3 Podcast.